Das fragen sich viele Zeitgenossen. Das fragen sie, wenn sie genervt sind vom Weihnachtstrubel, wenn sie dran denken, was bis zum 24. alles noch vorbereitet werden muss. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Brauchen wir so ein Fest der Liebe? Das fragen wir, wenn wir den Eindruck haben, dass vieles um Weihnachten herum einfach nur Kitsch und Geschäftemacherei ist. Der Journalist Ulrich Wickert wurde vor einigen Jahren gefragt, was ist Ihr größter Wunsch zum Weihnachtsfest? Und er hat gesagt, sinngemäß, dass ich nicht viel davon mitbekomme. Brauchen wir ein Fest der Liebe? Wie sehen Sie das? Angenommen, man würde eine Volksabstimmung machen, sollen wir Weihnachten abschaffen oder nicht? Schon interessant, was dabei herauskommen könnte. Nun gut, ein Fest der Liebe ist ja nicht so schlecht, könnte einer sagen. Aber warum muss es unbedingt Weihnachten sein? Mit diesem ganzen christlichen Zubehör? Warum nicht Valentinstag zum Beispiel? Auch ein Fest der Liebe. Oder ein Winterfest, dann gäbe es statt Weihnachtsferien eben Winterferien. Wäre den Schülern auch egal. Aber eben ohne Krippenkind, ohne Hirten von Bethlehem, ohne Stille Nacht, Heilige Nacht. Den Weihnachtsmann könnte man ohne Probleme beibehalten wahrscheinlich. So stellt sich das zum Beispiel die Humanistenvereinigung von Amerika vor, die American Humanist Association. In diesen Wochen schalten die in Washington Hunderte von Werbeanzeigen, vielleicht haben Sie es mitbekommen. Rund 200 Busse sind auch damit plakatiert und die Plakate zeigen einen Weihnachtsmann. Ich habe mir das mal auf der Homepage angeguckt, Schneeflocken rieseln auf den herab und er breitet schulterzuckend die Hände nach oben aus und fragt, warum an einen Gott glauben? Sei einfach gut, um Himmels Willen. Um Himmels Willen ist er natürlich etwas zweideutig. Why believe in a God? Just be good for goodness sake, heißt es. Und ein Sprecher der Vereinigung hat gesagt, Humanisten haben schon immer verstanden, dass man keinen Gott braucht, um gut zu sein. Was ist gut? Weihnachten mit Weihnachtsmann ohne Gott, das wäre es dann für die Humanistenvereinigung. Wie kommt es nun, dass gerade zu Weihnachten manche Leute ihr Gewissen entdecken? Dass an Weihnachten viele mehr Spenden überweisen als sonst an diverse Wohltätigkeitsorganisationen. Wie kommt das, dass Weihnachten manche sich endlich mal um die Familie kümmern oder sogar zur Kirche gehen? Woran liegt das? Alles nur Sentimentalität, Nostalgie, Tradition? Tja, ist denn das schon Weihnachten? Dieses Familienfest zwischen Kitsch und Illusion und ab dem 2. Januar ist dann sowieso wieder alles wie vorher. Also nochmal, brauchen wir ein Fest der Liebe? Genauer gesagt, brauchen wir so ein Fest der Liebe? Die Geschäftsleute, die Kaufhäuser, die sagen mit Sicherheit, natürlich brauchen wir dieses Fest. Ganz klar, wie sollen wir sonst den Umsatz rausholen, den uns Weihnachten in die Kassen spült? Wir brauchen das Fest. Für die Konjunktur ist das gut und trotz Wirtschaftskrise soll das Weihnachtsgeschäft nach allem, was man liest, ja bisher ganz gut gelaufen sein. Brauchen wir ein Fest der Liebe? Die Traditionalisten und die Familienmenschen sagen, ja, natürlich brauchen wir das. Und wir lassen uns das auch nicht mies machen und wir lassen uns das nicht schlecht reden. Lasst uns unser Familienfest, Hände weg von unserem Weihnachtsbaum, Hände weg von unserer Weihnachtsgans vor allem, Hände weg von unseren Weihnachtsliedern, Hände weg von unserem Weihnachtsgottesdienst, so mit Weihnachtsoratorium von Bach und Gänsehautfeeling, wenn dann alle O du Fröhliche, O du Selige singen. Und dann gibt's andere Stimmen, die sagen, doch, ein Fest der Liebe wäre schon gut. So viel Gier in unserer Gesellschaft. So viel Oberflächlichkeit. So viel Hetzen und gegenseitiges Niedermachen. So viel Einsamkeit. So viel Familien, in denen man noch unter einem Dach wohnt, aber kaum mehr zusammen lebt. So viele Ehen, in denen die beiden sich nichts mehr zu sagen haben. So viel Langeweile, so viel Hoffnungslosigkeit. Ja, ein Fest der Liebe, das wär's schon, das wär was. Das könnten wir dringend brauchen, wenn es wirklich etwas ändern würde. Wenn es einen nachhaltigen Effekt hätte, nicht nur so ein kurzfristiges Konjunkturprogramm der Liebe, das dann wieder abflaut, ohne Nachwirkung. wenn es wirklich herangehen würde an unsere Not, an unsere Probleme und nicht nur ein bisschen Puderzucker und Lametta drüber streuen würde für ein paar Tage. Dann ja, aber kann Weihnachten das leisten? Erlauben Sie mir, dass ich diese Frage für ein paar Minuten an einen Experten weitergebe. Dieser Mann, der hat viel über die Liebe geschrieben, er hat sich ausgesprochen radikal dazu geäußert. Er hat über unsere Frage nach der Liebe nicht nur philosophiert und sich schöne Gedanken gemacht, sondern dieser Mann hat diese Liebe, von der er redet, persönlich erfahren, sagt er. Und was er zu sagen hat, können Sie unter anderem in einem seiner Briefe nachlesen, die er gegen Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben hat. Zwei Schlüsselsätze daraus habe ich Ihnen abdrucken lassen auf Ihrem Zettel, den Sie vor sich haben, aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Das ist ein Teil aus dem Neuen Testament, der erste Johannesbrief, also dem zweiten Teil der Bibel. Und daraus möchte ich Ihnen jetzt diese beiden Verse nochmal vorlesen, die Sie auch mitlesen können. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Soweit diese Bemerkung von Johannes. Da schreibt er an Leute, die auch fragten, worauf kann man sich überhaupt noch verlassen? Was ist wahre Liebe? Wie kann diese Liebe mein Leben verändern? Ist das Kitsch, so zu fragen? Ist das Illusion oder steckt mehr dahinter? Und die Antwort, die dieser Johannes uns gibt, die ist auf den ersten Blick, ich gebe zu, überraschend. Er sagt, Leute, all euer Gerede um Liebe und Mitmenschlichkeit bleibt so lange blass und schwammig, bis ihr den entscheidenden Faktor in den Blick bekommt. Und das ist die Liebe Gottes. Natürlich sind die Kritiker schnell auf dem Plan und sagen, du redest von schwammig und dann sprichst du von der Liebe Gottes. Ja, gibt's denn etwas Schwammigeres? Da kann ja jeder kommen. Von Gott reden ist ganz leicht. Das kann sowieso keiner nachprüfen. Aber wie soll das helfen? Liebe Gottes. Und genau darauf geht Johannes ein. Genau auf diese Frage. Er sagt, Leute, wenn ihr wirklich wissen wollt, was es mit Gottes Liebe auf sich hat, dann ist das Erste, was ihr verstehen müsst. Gottes Liebe hat Hand und Fuß. Das ist das erste Kennzeichen dieser Liebe Gottes. Von wegen schwammig, von wegen nicht greifbar. Das ist der erste Satz hier. Die Liebe Gottes ist erschienen unter uns, sagt Johannes. Sie hat Hand und Fuß. Sie ist sichtbar geworden vor uns Augenzeugen. Die Liebe Gottes hat sich gezeigt in dieser Welt der Tische und Bänke. Sie müssen wissen, Johannes hat diesen Brief auf Griechisch geschrieben. Und also in der Sprache, in der das gesamte Neue Testament geschrieben wurde. Und da bedeutet dieses Wort erscheinen etwas ganz Besonderes. Das heißt, es tritt etwas ans Licht, was vorher nicht da war. Es wird sichtbar. Es offenbart sich. Es wird greifbar. Das meint er hier. Gottes Liebe ist unter uns Menschen offenbar geworden, ans Licht getreten. Da gibt's was zu sehen. Gott hat was gemacht. Was gezeigt. Nicht nur geredet. Gottes Liebe, das ist kein blasser Gedanke. Gottes Liebe zeigt sich in Aktion. Darauf kommt Johannes hier an. Und dafür wird er gleich den Beweis antreten müssen. Aber er behauptet das jetzt erstmal so. Gottes Liebe tritt an auf der Bühne der Weltgeschichte. Gott hat von seiner Liebe nicht nur geredet. Gott hat sie hand- und fußfest bewiesen. Und jetzt fragen wir natürlich weiter. Okay, Johannes, wo kriege ich diesen Liebesbeweis Gottes aber zu fassen? Wo wird er greifbar? Ich brauche ja einen Anhaltspunkt. Ich kann nicht einfach mich blind auf irgendwas verlassen. Wie komme ich da heran? Wie kann ich dem persönlich begegnen? Und da gibt Johannes uns einen zweiten Hinweis. Er sagt, Gottes Liebe hat nicht nur Hand und Fuß, sondern Gottes Liebe hat ein Gesicht. Schauen Sie mal, wie er das formuliert. Er sagt, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Gottes Liebe hat ein Gesicht. Jetzt wird Johannes konkret. Gottes Liebe hat ein Gesicht und dieses Gesicht hat einen Namen. Jesus Christus. Johannes hatte höchstpersönlich in dieses Gesicht geblickt, Jahr für Jahr, 3 Jahre lang, Tag für Tag. Er war mit Jesus bereits 3 Jahre lang unterwegs gewesen. Er war 3 Jahre lang einer der engsten Mitarbeiter Jesu gewesen. Als Apostel. Als sein besonderer Gesandter. Und am Anfang hatte Johannes diese Person Jesus auch nur ansatzweise verstanden. Da war ihm vieles nicht ganz klar gewesen in den ersten Wochen und Monaten. Aber dann war es ihm immer deutlicher geworden, Jesus, das ist nicht nur ein besonderer Mensch, Jesus, das ist nicht nur ein begabter Lehrer, Jesus, das ist nicht nur ein großer Redner, sondern in Jesus hat der heilige Gott persönlich ein menschliches Gesicht bekommen. Das hat Johannes begriffen. Und was Weihnachten wirklich bedeutet, liebe Leute, das werden wir nie und nimmer verstehen, wenn wir dieses Geheimnis nicht begreifen. In Jesus schickt uns Gott, wie Johannes das hier nennt, seinen eingeborenen Sohn. Das ist auch so ein spezielles Wort im Griechischen. Das heißt eigentlich seinen einzigen Sohn, seinen einzig Geborenen. Also Jesus ist etwas total Besonderes und anderes als jeder andere Mensch. Von allen anderen Menschen, die jemals über die Erde gehen werden und gegangen sind, ist Jesus völlig herausgehoben, ist er total unterschieden. Einzig. Er ist der einzige Sohn Gottes. Er gehört nicht auf unsere Seite, der Jesus, sondern er gehört auf Gottes Seite. Das sagt Johannes hier. Und wir sagen das ja so, Leute, ja, wir sind alle Gottes Kinder, wir leben alle auf Gottes Erde. Aber wie banal ist das, verglichen mit dem, was Johannes hier über Jesus sagt. Jesus war nicht einfach ein Mensch, der viel von Gott geredet hat. Einer, der besonders glaubwürdig war und besonders liebevoll. Nein, es war völlig anders. Jesus war nicht nur ein charismatischer Typ, der durch seine Worte andere ermutigen konnte. Es war völlig anders. Durch Jesus kommt Gott persönlich in diese Welt rein. Gott persönlich, damals. Zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte. Als die Römer Israel besetzt hatten, als dieser Kaiser Augustus seine unselige Volkszählung losgetreten hat, damals. Mitten rein in die Welt. Als die Straßen verstopft waren und die Gästehäuser ausgebucht, da kommt Gott persönlich durch Jesus. Das sagt Johannes hier. Gott schickt seinen Sohn in die Welt rein. Und alles beginnt, wie das nun mal so Gottes Art ist, mit einem Wunder. Ein Wunder, das wir nicht erklären können, weil Jesus Gottes Sohn ist, hat er keinen menschlichen Vater. Deswegen ist es eigentlich logisch, dass er von einer Jungfrau geboren werden musste, die schwanger wurde und selbst nicht wusste wie. Und schließlich, nach 9 Monaten, liegt Gottes Weihnachtsgeschenk in diesem Futtertrog. Lukas, der die Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben hat, wie Sie wissen, war kein Märchenerzähler. Lukas, der das berichtet, war im Hauptberuf ausgerechnet Arzt, also Mediziner. Und ein Mediziner weiß im Grunde genommen, wie eine Schwangerschaft zustande kommt. Lukas war ein kluger Kopf, er war Historiker zudem. Er wusste, was er aufschrieb. Und Lukas war klug genug, das zu akzeptieren. Das zu akzeptieren, wenn Gott eingreift, dann muss man irgendwie mit Wundern rechnen. Und deswegen hat er das auch mit der Jungfrauengeburt so aufgeschrieben, ohne irgendwie intellektuell daran herumzufuschen. Er hat es akzeptiert. Und Gott kommt in Jesus. Er kommt also wirklich auf diese spezielle Art und Weise auf die Welt. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Schon der Start war ungewöhnlich. Und dann, als Jesus mit 30 Jahren öffentlich auftritt, da beruft er Johannes als einen seiner ersten Mitarbeiter, die er Jünger nennt, Schüler. Und dann wird Johannes als Augenzeuge reingerissen in die dramatischen Entwicklungen um Jesus. Er bekommt mit, wie Jesus vor den Massen predigt, wie Jesus Menschen heilt, die alle Hoffnung aufgegeben haben, wie er vereinzelt Tote, die schon vom Verwesungsgeruch behaftet waren, ins Leben zurückruft. Und alles vor vielen Zeugen, alles nicht irgendwo im Winkel. Und dann bekommt Johannes mit, wie Jesus am Kreuz hingerichtet wird, auf diesem Hügel. Und da steht nochmal alles auf des Messers Schneide, bis dann 2 Tage später Jesus aufersteht. Und das Grab wirklich leer ist und sie ihn wirklich sehen und sie wirklich mit ihm zusammen Fisch essen können. Und sie begreifen, der Tod hat seinen letzten Klammergriff verloren. Er ist stärker als der Tod. Er lebt. Wirklich, wirklich, nicht in unseren Gedanken, nicht in unseren Predigten, sondern erlebt. Und dann hat Jesus Johannes und seine Leute noch 40 Tage lang vorbereitet auf die Zeit, die dann kommen sollte. Und dann hat Jesus, wenn Sie so wollen, wieder den Rückweg angetreten. Von der Erde zurück in Gottes für uns noch unsichtbares, ewiges Reich. Aber er hat gesagt, Leute, von jetzt an bin ich bei euch alle Tage. Ihr seht mich nicht, aber ich bin da. Ich höre eure Gebete. Und ich stehe euch zur Verfügung. Und als Johannes das schreibt, da liegt Ostern etwa 50 Jahre zurück. Das ist 50 Jahre her. Und Johannes hat 50 Jahre lang erfahren, Jesus ist treu. Man kann sich auf ihn verlassen. Er hört meine Gebete. Er greift ein in mein Leben. Und viele Leute, die seinen Brief lesen, haben ein ähnliches Problem wie wir heute. Sie sind Jesus nicht mehr persönlich sichtbar begegnet. Das geht den Lesern des Johannesbriefes genauso wie uns. Wir haben alle Jesus nicht gesehen, von Angesicht zu Angesicht. Und Johannes sagt, Leute, das ist kein Problem. Ihr habt trotzdem einen echten Zugang zur Liebe Gottes, zu Jesus Christus. Gott hat seinen Liebesbeweis nicht auf ein paar Jahrzehnte beschränkt, nicht auf ein paar Städte im Nahen Osten, nicht auf ein paar Millionen Menschen, die zufällig damals gelebt haben, sondern Gott hat die ganze Welt im Blick gehabt. Was damals durch Jesus geschehen ist, das hat bis heute seine Kraft nicht verloren. Das ist das Entscheidende, ja, für uns. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen Sohn gesandt hat, sagte, damit wir durch ihn leben sollen. Wir. Und mit diesem Wir öffnet Johannes sperrangelweit die Tür. Er öffnet sie für seine Briefempfänger und er öffnet sie für uns heute Morgen, damit wir durch ihn leben sollen. Das ist wirklich so gemeint. Wir. Und damit macht Johannes ein letztes Kennzeichen von Gottes Liebe deutlich. Gottes Liebe hat Hand und Fuß, Gottes Liebe hat ein Gesicht. Und drittens, Gottes Liebe hat eine Absicht. Eine Absicht, nämlich damit wir durch ihn leben sollen. Verstehen Sie, als Gott das Drama um Weihnachten inszenierte, da verfolgte er damit einen präzisen Plan, dass wir, dass Sie und ich durch ihn leben sollten. Das ist gemeint. Aber man kann sagen, ja, wir leben doch auch so. Wir leben doch auch ohne Jesus. Natürlich leben wir. Wo soll da der Unterschied sein? Was unterscheidet denn bitte schön unser Leben, das wir sowieso schon haben und das wir sowieso schon führen, von einem Leben, das wir durch Jesus haben können? Was würde das ändern, wenn wir plötzlich Kontakt zu Jesus bekommen würden? Wenn der Sohn Gottes etwas mit meinem Leben zu tun bekommen würde, was würde das wirklich ändern? Johannes sagt, wenn Gottes Liebe nicht lügt, wenn Gottes Liebe wirklich ein Gesicht hat, das mich nicht täuscht, nämlich Jesus, wenn Jesus wirklich auferstanden ist und nicht nur eine längst verstorbene Figur der Geschichte, dann ändert das etwas. Aber was? Johannes weiß ganz genau, dass seine Leser diese Frage stellen werden, dass wir durch ihn leben sollen. Welches ist denn die Veränderung, die Jesus in unser Leben hineinbringen will? Worum geht es? Was will er? Und das steht in Vers 10. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, also von uns aus, dass wir den Anfang gemacht hätten, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das ist die Absicht, zur Versöhnung für unsere Sünden. Verstehen Sie, das ist der tiefste Grund, warum Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hat. Das ist die entscheidende Absicht, mit der Gottes Liebe an unser Leben herantritt, an Ihr Leben und an mein Leben, zur Versöhnung für unsere Sünden. Das ist für uns nicht so leicht zu schlucken, das gebe ich zu. Da wären wir auch nicht von selbst drauf gekommen. Danach haben wir von uns aus nicht gefragt. Das macht ja Johannes auch deutlich. Nicht wir haben Gott gesucht. Nicht wir haben gesagt, ach, wir brauchen Vergebung unserer Sünde, vielleicht kann Gott uns helfen. So ist es nicht gelaufen. Nein, dazu musste die Initiative von Gott ausgehen. Er hat uns so geliebt. Aber warum sollte Gott, fragen wir ausgerechnet, darauf so einen großen Wert legen? Warum sollte er seinen einzigen Sohn deshalb die ganze Tortur von Geburt und Kreuzigung, allem, was damit zu tun hatte, auferlegen? Nur um uns von unseren Sünden zu erlösen? Nur um unser Problem mit der Sünde irgendwie zu bereinigen? Seltsam. Vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, wurde in der Plakatwerbung eine Getränkemarke angeboten mit dem Namen Sin, S-I-N, also Sünde auf Englisch. Und da konnte man zum Beispiel an Bushaltestellen diesen Werbetext lesen. Lebe deine Sünden. Sin ist Sünde, Sin ist Frucht, Sin ist Milchsahne, Sin ist Wodka. Und jetzt stellen Sie sich vor, es gäbe eine Getränkemarke mit dem Namen Krebs oder AIDS. Lebe deinen Krebs, genieße deinen AIDS. Was würde das für eine Empörung auslösen in der Öffentlichkeit? Zu Recht. Und man würde sagen, wie könnt ihr Werbung machen mit einer Sache, die so viele Menschen zerstört und kaputt macht? Aber lebe deine Sünden? Darüber hat sich kaum einer aufgeregt. Weil wir schlicht das Problem unterschätzen. weil wir das nicht ernst genug nehmen in unserer Naivität, weil wir nicht wirklich mit dem lebendigen Gott rechnen. Und deshalb suchen wir von uns auch nicht so sehr den Kontakt mit ihm. Wir sagen, ja, er wird schon irgendwo da sein und es ist ganz gut, dass man so den Eindruck hat, es passt irgendwo einer auf, aber das reicht uns dann auch schon normalerweise. Er soll uns bitte bloß nicht zu nahe kommen. Aber er sucht den Kontakt zu uns. Das ist ja das Erstaunliche, was Johannes hier sagt. Er zeigt uns sein Gesicht durch Jesus. Und er sagt uns dabei ganz offen, warum wir ihn so dringend brauchen, zur Versöhnung für unsere Sünden. Verstehen Sie, wir müssen mit Gott versöhnt werden. Wir müssen mit Gott versöhnt werden, das ist unser Problem. Weil unser Leben so ist, wie es vor seinem Maßstab schlichtweg nicht bestehen kann. Das ist die Realität. Und das liegt nicht daran, dass Gott so übertrieben streng wäre, wie manche Leute denken, sondern dass Gott so heilig ist, so vollkommen, so völlig ohne jeden Makel, ohne jede Schuld, ohne jede Trübung. Gott, der persönliche, lebendige, allmächtige Gott, ist vollkommen heilig. Das ist die Realität, auch wenn wir uns die so schlecht vorstellen können. Und deshalb kann Gott alles Böse und Gemeine und Schlechte nicht stehen lassen. Das kann vor Gott nicht bestehen. Und unser Hauptproblem, hat Jesus gesagt, sind gar nicht mal so sehr die einzelnen Taten, die wir begehen oder die einzelnen Worte, die wir sprechen. Das reicht manchmal schon, aber das ist nicht eigentlich unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem, hat Jesus gesagt, steckt in unserem Herzen. Unser Hauptproblem, das ist der Egoismus, mit dem wir in der Regel unseren Vorteil suchen. Unser Hauptproblem, das ist unsere Gleichgültigkeit gegenüber Gott, obwohl er uns doch unser Leben geschenkt hat. Unser Hauptproblem ist, dass wir mit unserem Unglauben Gott das Vertrauen entziehen, obwohl er uns so viel bewiesen hat, dass er dieses Vertrauen verdient. Unser Hauptproblem, das ist unser Stolz. Der Stolz, mit dem wir uns weigern zuzugeben, dass wir ihn brauchen. Da kommt viel zusammen. Da kommt viel zusammen, was unser persönliches Verhältnis zu diesem heiligen Gott belastet. Wir finden das von uns aus alles gar nicht so schlimm, aber das ist ja gerade unser Problem, dass wir das falsch einschätzen. Und darum will uns Johannes hier stoßen. Und diese Sünde, verstehen Sie, dieses Leben ohne Gott, das in Gottes Augen ein Leben gegen Gott ist, das wir führen. Wir führen ein Leben gegen Gott, de facto. Ob wir es wissen oder nicht. Das wirkt wie ein schleichendes Gift. Da kann man sich dran gewöhnen, an dieses Leben. Man merkt es kaum noch. Aber es wirkt, das schleichende Gift. Und am Ende macht es uns kaputt. Das ist das Problem. Wie viele Menschen sind alt geworden mit ihrer Sünde? Ich finde das immer so erschreckend, wenn Leute so alt werden und sie haben nicht mehr lange zu leben. Aber es ist alles kein Problem. Ich denke da an das neueste Buch von Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der ja jetzt 90 geworden ist. Außer Dienst heißt es, eine hochinteressante Bilanz seines Lebensweges, aber man merkt, dieser Mann, der ist mit sich im Reinen und er macht ganz deutlich, Gott brauche ich nicht. Das wird ganz, ganz deutlich in allem, was Schmidt schreibt. Ein bisschen Religion könnte vielleicht der Moral im Volk dienen, aber wir brauchen keinen persönlichen Gott. Und man merkt, der ist wirklich mit sich im Reinen und das sagen viele Leute, ich bin mit mir im Reinen und doch sind sie mit Gott nicht im Reinen. Verstehen Sie, das ist das Problem. Wir können uns 100-mal einbilden, wir wären mit uns im Reinen. Aber das hilft uns nichts, wenn wir mit Gott nicht im Reinen sind. Aber Gott spricht das letzte Wort. Am Ende steht ein gerechtes Gericht, vor dem jeder Mensch sich verantworten muss, sagt die Bibel. Hat mir neulich ein Geschäftsmann gesagt, glauben Sie wirklich, dass das so ist? Wie stellen Sie sich das vor, dass da Gott mir gegenüber sitzt? Und ich sage, ich weiß nicht, wie Sie sich das im Einzelnen vorstellen müssen, aber Gott hat gesagt, es wird so sein, ja. Es wird ein letztes Gericht geben, in dem sie sich vor ihm verantworten müssen, ganz persönlich. Das sagt die Bibel immer wieder. Und wer sich dann mit seiner unvergebenen Sünde Gott gegenüber sieht, wer mit seiner unvergebenen Sünde in dieses Gericht Gottes hineinstirbt, der hat Gott gegen sich auf ewig. Und das ist dann die Hölle. Und genau davor will Gott uns bewahren. Denn Gott will uns ja nicht in der Hölle haben, sondern im Himmel. Das ist sein Ziel. Es hat ein anderer Journalist als Ulrich Wickert, nämlich Markus Spieker, der ARD-Hauptstadt-Korrespondent und der Leiter des Hauptstadtstudios des MDR. Ein Buch jetzt veröffentlicht zu Weihnachten, das heißt, ein Journalist sucht den Himmel. Und da hat er deutlich gemacht, Leute, wir müssen uns viel mehr um den Himmel kümmern. Unsere Lebenszeit hier ist so kurz, erst 38 Jahre. Und dann wurde Markus Spieker in einem Interview von einem Kollegen Folgendes gefragt, sagen Sie mal, warum haben Sie sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt? Und Spieker hat Folgendes geantwortet. Er sagt, ein wichtiger Auslöser war für mich der Krebstod eines sehr guten Freundes. Er war nur 2 Jahre älter als ich. Er hatte Frau und Kinder, also 40 war der, ein kreatives Multitalent mit einem ungeheuren Lebenshunger. Und obwohl er in den letzten Jahren unglaublich litt, hat die Aussicht auf ein Ankommen bei Jesus viel von seiner Angst genommen. 2 Tage, bevor er in die Ewigkeit gegangen ist, habe ich ihn mit Freunden besucht. Wir haben gemeinsam in der Bibel gelesen. Er hat uns ein Musikstück vorgespielt. Ein befreundeter Pfarrer, der auch dabei war, sagte später, ich habe den Himmel noch nie so weit offen gesehen wie in dieser Stunde. In den Räumen, in denen ich mich sonst in Berlin aufhalte, Plenarsälen, Konferenzhallen, abgetrennten Restauranträumen für Hintergrundgespräche, sieht und hört man alles Mögliche, nur nicht den Himmel offen. Politik beschäftigt sich immer mit dem Provisorischen, mit dem Vorläufigen. Ich aber suche das Bleibende. So schreibt Markus Spieker vom MDR mit 38 Jahren. Er sagt, ich habe begriffen all das, was ich hier an Erfolgen, an Interessanten in meinem Leben haben kann. Es rutscht einem alles aus den Händen, so schnell. Und die entscheidende Frage ist die, wo verbringe ich meine Ewigkeit? Und er hat Jesus Christus gefunden und er glaubt an ihn und deswegen schreibt er jetzt auch solche Bücher. Gott will uns in den Himmel holen. Darum geht er uns voller Liebe entgegen. Er geht uns entgegen noch lange, bevor wir überhaupt im Traum daran gedacht haben, uns um ihn zu kümmern. Gott lässt uns nicht ungewarnt in unser Verderben laufen. Das müssen wir ganz deutlich sehen. In dem Sinne kann man sagen, Gott ist absolut fair. Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes, um uns zu suchen, um uns zu holen. Er schickt uns sein Gesicht. Er schickt uns seinen einzig geborenen Sohn Jesus Christus zur Versöhnung für unsere Sünden. Und wissen Sie, schon bei der Geburt Jesu, da ist ganz klar beschlossen, dass er einmal für unsere Schuld am Kreuz sterben wird. Das ist bei der Geburt schon klar. Das haben die Propheten bereits angekündigt. Er, der Unschuldige, wird freiwillig die Strafe tragen, die wir für unsere Schuld vor Gott verdient hätten. Und deswegen ist klar, dass er kommt, um am Kreuz zu sterben für uns. Das ist von Anfang an klar. Darüber gibt es keine Diskussion. Und dann zahlt Jesus den Preis. Man könnte sagen, er kommt von Gottes Seite und er tritt auf unsere Seite. Er stellt sich auf unsere Seite und er nimmt die Strafe eines heiligen Gottes auf sich, die Sie und die ich verdient hätten. Das ist unsere Situation. Und das ist der tiefe Sinn von Weihnachten, dass Jesus kommt, um den Preis zu bezahlen, zur Versöhnung für unsere Sünden. Wenn das doch noch mehr Zeitgenossen verstehen würden, was sie verpassen, wenn sie Weihnachten feiern wollen ohne Jesus. Und was damals passiert ist, das will ich Ihnen am Schluss deutlich machen am Beispiel des Missionars Don Richardson. Der ist genau deswegen nach Indonesien gegangen, um dem Stamm der Savis diese Botschaft von der Liebe Gottes zu bringen. Und der Stamm der Savis war ein brutaler Stamm, Kannibalen, die sich untereinander bekriegt haben bis aufs Messer. Und Richardson hat überlebt, ja, aber er hat gemerkt, ich komme nicht an die Leute ran. Wie kann ich ihnen das erklären, was Jesus für uns getan hat? Bis er eines Tages einen alten Brauch der Savis entdeckte. Und er hat das dann in einem Buch beschrieben. Wenn nämlich 2 Dörfer sich bekämpften, bis aufs Messer, dann gab es nur eine einzige Möglichkeit, zwischen diesen beiden Dörfern Frieden zu schaffen. Wenn nämlich das eine Dorf ein gerade geborenes Baby, ein Jungen, an das andere Dorf verschenkte. Und dann galt folgende Regel. Solange dieses Kind lebt, solange dieser Mensch, den wir euch da geschenkt haben, solange ist Frieden zwischen uns. Und dieses verschenkte Kind nannten sie Friedenskind. Das Friedenskind. Überlegen Sie, was das für die Eltern bedeutet haben muss, das Kind so aus der Hand zu geben. Und als Don Richardson das entdeckte, war ihm klar, wie erkläre ich den Savis das Evangelium von Jesus Christus. Und er hat es dann so gemacht. Er hat gesagt, Leute, zwischen Gott und uns besteht Feindschaft. Aber das ist eine einseitige Sache. Nicht, weil Gott unser Feind wäre, sondern weil wir seine Feinde sind. Durch unseren Unglauben und durch alles, was wir gegen ihn und seinen Willen tun. Aber Gott will Frieden machen. Er will uns nicht zerstören. Er will uns retten und darum hat Gott uns sein Friedenskind geschenkt. Und dieses Friedenskind ist Jesus Christus. Und wer jetzt an dieses Friedenskind glaubt, wer dieses Friedenskind aufnimmt in sein Leben, der bekommt von Gott die Versöhnung geschenkt. Mit dem schließt Gott Frieden. Der muss keine Angst mehr haben vor der Zukunft, keine Angst vor dem Gericht Gottes, vor Strafe und vor Hölle, sondern er findet Frieden mit Gott. Und das hat zu einer gravierenden Veränderung der ganzen Situation bei den Sawis geführt. Es entstand eine missionarische Kirche und unter vielen der verfeindeten Stämme zog wirklich Frieden ein, weil sie merkten, wenn Gott uns Frieden schenkt, dann können wir auch einander nicht mehr töten und zerstören. Nun, mancher zivilisierte Europäer mag denken, gut, die Kannibalen, die Sawis, die brauchen Gottes Vergebung. Aber wir sind ja schon so kultiviert durch Aufklärung und Humanismus und so weiter. Wir sind ja keine Kannibalen, also bitteschön. Aber Johannes stellt uns diesen Fluchtweg gnadenlos zu. Johannes war ja selbst ein tiefreligiöser Jude. Aber er kannte sein eigenes Herz gut genug, um zu wissen, dass er diese Versöhnung mit Gott genauso braucht wie alle anderen auch, wie Sie und ich. Und darum war er heilfroh, sich persönlich in dieses Uns in Vers 10 mit reinstellen zu können. Darin besteht die Liebe, nicht, dass ich Gott geliebt hätte, sondern dass er mich geliebt hätte und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für meine Sünden. Und das ist die entscheidende Frage heute Morgen an jeden von uns. Sind Sie bereit, sich in dieses Uns so mit hineinzuschreiben? Sind Sie bereit, das persönlich so vor Gott zuzugeben? Nee, ich habe Gott nicht gesucht von mir aus. Ich habe ihn nicht geliebt in irgendeiner Weise, die angemessen gewesen wäre Gott gegenüber. Aber er hat mich geliebt und er hat seinen Sohn geschickt zur Versöhnung für meine Sünden. Und ich glaube ihm das und ich bitte ihn jetzt, dass er mir vergibt und dass er mein Leben unter seine schützenden Hände nimmt und dass er die Verantwortung für mich übernimmt und mir alle meine Schuld vergibt. Wissen Sie, es ist nicht leicht, das zuzugeben. Der Schriftsteller Gerhard Hauptmann hat zu Recht gesagt, das Christentum ist die Religion der tiefsten Beunruhigung. Das stimmt. Das stimmt. Wer begreift, was Jesus über uns sagt, der wird nicht eingelullt. Der wird nicht vertröstet. Den wird nicht so ein weihnachtliches Haya-Popaya um die Ohren geschmiegt, so nach dem Motto, ja, und es kommt der große Friede und wir wollen jetzt mal alle ganz lieb zueinander sein und dann erfahren wir, was Frieden Gottes bedeutet. Mitnichten. Solche religiöse Lyrik findet sich im Neuen Testament nirgendwo. Ja, es ist beunruhigend, wenn Jesus so an unser Leben herantritt und sagt, Junge, es steht wirklich ernst um dich, aber es kann sich alles ändern, es kann alles gut werden. Ich lasse dich mit dieser Diagnose nicht allein, sondern ich habe alles getan. Ich bin auch um deinetwillen gekommen. Ich habe mein Leben gegeben, damit du Vergebung deiner Schuld bekommen kannst. Damit du nicht einfach in das Gericht Gottes hineinsterben musst, sondern damit du Gott zum Freund hast, Gott zum Herrn, Gott zu dem, der dein Vater ist. Und damit du sicher bist bei ihm jetzt und in alle Ewigkeit. Gottes Liebe hat Hand und Fuß, Gottes Liebe hat ein Gesicht. Und Gottes Liebe hat diese klare Absicht, dass er sie von ihren Sünden befreien will, vergeben und sie zu seinem Kind machen will. Wir kommen zum Abschluss zu unserer Ausgangsfrage zurück. Brauchen wir ein Fest der Liebe? Wenn Johannes hier die Wahrheit sagt, und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dann kann man diese Frage nur bejahen. Ja, wir brauchen dringend ein Fest der Liebe. Aber nicht irgendein Fest, sondern wir brauchen das Fest der Liebe, nämlich das Fest der Liebe Gottes. Gott hat dieses Fest höchst persönlich ausgerichtet, damals, als er Jesus in die Welt geschickt hat. Und Gott hat dafür gesorgt, und das ist das Großartige, dass dieses Fest bis heute gefeiert werden kann. Dass dieses Fest überall dort gefeiert wird, wo ein Mensch einsieht, ich brauche Versöhnung mit Gott. Ich brauche die Vergebung meiner Schuld. Ich brauche das Friedenskind Jesus. Wo das geschieht, wo ein Mensch persönlich Antwort gibt auf Gottes Liebesbeweis. Und das nennt das Neue Testament Glauben, dass ich persönlich Antwort gebe auf Gottes Liebesbeweis. Wo einer zu Jesus betet und sagt, Herr, ich verstehe vieles noch nicht, aber ich sehe ein, dass deine Diagnose meines Lebens stimmt. Und ich bitte dich, vergib mir. Ich bitte dich, vergib mir all mein Unglauben, mein Misstrauen. Vergib mir alle Gleichgültigkeit, mit der ich ein ganzes Leben lang bisher so getan habe, als ob du höchstens eine Randfigur wärst. Aber ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist, dass du für mich gekommen bist und dass du lebst und dass du mich hörst. Und ich bitte dich, vergib mir alles und nimm mich an und mach mich wirklich zu Gottes Kind. Übernimm du alles in meinem Leben, sei du der Herr und bring mich sicher ans Ziel. Wenn einer so betet, da ist das Fest der Liebe Gottes persönlich angekommen. Und da kann man dann auch voller Freude Weihnachten feiern. Da ist der Himmel wieder offen. Und da darf ich wissen, Gott bringt mich sicher nach Hause. Amen.